War das dann ja viel Arbeit oder eine schwere Arbeit anzufangen mit diesem Markenbranding für Nepac?
Nee, schwierig war es aus dem Grund erstmal nicht. Also Punkt 1, Nepac war ja schon eine Marke. Also der Nepac war da, Nepac ist gewachsen über Jahrzehnte hinweg, hat sich etabliert, hat den Online-Wandel geschafft, sage ich mal, zu einem Online-Händler, stationär weiterhin stark geblieben, gute Beratungskompetenzen, alles, was so dazugehört. Und dann war aber so der Wunsch, wir müssen uns irgendwie für die Zukunft aufstellen. Und wie geht es denn praktisch weiter mit dem Nähpark? Und wie schaffen wir auch ein besseres Bild von uns zu zeigen? Weil die Welt wird ja immer komplexer und schnelllebiger, auch bunter mit allem, was so dazugehört. Und wie schaffen wir dann, diesen Nähpark als Profil zu schärfen?
Hallo und herzlich willkommen zu Einfach näher, der Nepal Podcast. Ich bin Tanja und normalerweise unterhalte ich mich in jeder Folge mit einem Gast über eine Maschine, die beim Gast zu Hause steht und benutzt wird. Immer im Mai gibt es aber Special-Folgen. Wer uns schon länger folgt, der hat das ja mitbekommen. Und auch dieses Jahr ist es wieder soweit. Wir feiern unseren Podcast-Geburtstag mit drei etwas anderen Folgen. Da habe ich mir überlegt, wen ich da einlade, und einer dieser Gäste ist der Marco Schmidt. Der Name sagt den meisten unserer Hörern wahrscheinlich erstmal nichts. Aber es ist eine ganz andere Branche. Wir arbeiten quasi mit Marco zusammen. Er hat eine etwas andere Werbeagentur. Und da dachte ich mir, wir könnten doch einfach mal über das Thema Werbung sprechen. So auf ganz verschiedenen Ebenen, Werbung in Sachen Online-Shop, Werbung in Sachen Nähen, Sticken. Schauen wir mal, wo das Ganze hinführt. Hallo Marco.
Hi Tanja, ich freue mich.
Schön, dass du da bist. Marco hat sich jetzt notgedrungen ins Auto gesetzt. Also wir bitten, die eventuell schlechte Tonqualität zu entschuldigen, aber ich wollte das jetzt durchziehen. Sonst wird es eventuell nicht rechtzeitig fertig. Aber wir bemühen uns. Und bevor wir loslegen zu quatschen, stell dich doch mal kurz selbst vor. So wie es in den anderen Folgen auch so ist. Wer bist du? Was magst du so? Und wo findet man dich?
Ja, sehr gerne. Also vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Bin ja schon aktiver Hörer, zwar nicht, glaube ich, regelmäßig, aber so die 3, 4, 5 Folgen habe ich schon mal reingezogen tatsächlich. Ja, mein Name ist Marco Schmidt, bin Inhaber der Markenagentur Schmidt und Kreative. Wir sitzen quasi ganz in der Nähe vom Nähpark, also kommen auch aus dem Bayerischen Wald. Und genau, bin seit 2003 in dem Sinne selbstständig. Und durfte quasi den Nepa kennenlernen. Ich glaube, das war 2015, 2016, wo wir den Nepa kennenlernen durften. Das heißt, wir begleiten auch den Nepa schon fast wahrscheinlich 10 Jahre. Ansonsten verbringe ich meine Zeit mit natürlich viel Arbeit als Selbstständiger. Habe auch hier und da ein paar Hobbys, gehe gerne auf Konzerte und bin auch sehr gerne im Motorsport irgendwo unterwegs. Also alles, was so ein bisschen den Kopf wegbringt vom Alltag. Das ist so ein bisschen meine kleine Freizeit nebenbei. Aber ansonsten ist mein Tag natürlich sehr viel gefüllt, mit Arbeit, mit unseren Kunden, mit unseren Projekten, unter anderem quasi auch den Nähpark.
Ja, wie kommt man auf die Idee, sich mit einer Werbeagentur selbstständig zu machen?
Ja, eigentlich ganz spannend. Ich komme eigentlich aus dem kaufmännischen Bereich und war dann immer in meinen vorherigen Arbeitgebern für Marketing, Werbung, Kommunikation schon immer irgendwie so ein bisschen verantwortlich, schon mit frühen Jahren und habe dann irgendwo vor allem diese kreative Seite da entdeckt. Also was es eigentlich heißt, Menschen zu inspirieren, Menschen zu bewegen mit guter Kommunikation. Wie man aber auch Firmen nach vorne bringen kann, habe dann studiert tatsächlich den Bereich und mich auch nochmal ein bisschen, ich sage mal, bei größeren Markenagenturen ausbilden lassen, sensibilisieren lassen für das Thema. Und dann war einfach die Frage, okay, ich würde gerne in dem Bereich bleiben. Und wir kommen aus einem kleinen Dörfchen. Das heißt, da hast du die Möglichkeit, entweder du bleibst im Dorf und gründest, oder du musst natürlich auch weit weggehen. Das heißt, Anfang der 2000er Jahre waren die großen Agenturen alle irgendwo in München, Berlin, Hamburg. Das war es familiär vielleicht nicht so ganz gewünscht, dass ich weggehe und ich musste auch nicht weggehen. Und so gründet man tatsächlich Startkapital 18 Euro, um den Gewerbeschein einlösen zu können. Und dann ging es wirklich los, also von ganz klein. Und heute sind wir immer noch klein und fein, würde ich mal behaupten. Wir sind so ungefähr 10 Personen bei uns, haben uns ein bisschen spezialisiert. Und genau, das ist so ein bisschen der Grund, warum man quasi in die Werbung eintaucht und auch vielleicht hängen bleibt in dem Bereich.
Ja, klein würde ich jetzt noch nicht mal sagen. Mit 10 Mitarbeitern kenne ich durchaus kleinere Werbeagenturen. Aber ja, viele wollen halt auch nicht weg aus Cham. Es ist ja eigentlich dort auch sehr schön. Es ist halt nur, also wir kennen ja, es gab auch ein tolles Werbevideo dazu, zu dem Thema, wie weit draußen Cham liegt. Wollen wir jetzt nicht näher darauf eingehen. Aber was mich interessieren würde bei dir, wann bist du auf die Idee gekommen, es anders zu machen? Weil alleine schon, wenn man deine Homepage anschaut, fällt es einem schon auf, dass das alles ein bisschen anders ist als bei einer normalen Werbeagentur, wie man sich das sonst so vorstellt. Was bei mir besonders hängen geblieben ist, ist dieser Bunker. Also da haben wir ja schon gesagt, da könnten wir uns auch mal treffen.
Tatsächlich ist es so, also wir haben ganz normal als, ich sag mal, klassische Werbeagentur begonnen. Und der normale Mensch würde jetzt sagen, okay, eine Werbeagentur macht mal Flyer, macht mal Webseiten und macht mal auch Kampagnen. Und das ist auch alles richtig. Und wir waren aber schon immer sehr konzeptionell lastig. Also wir haben uns immer Gedanken gemacht, wo geht denn mit dieser Werbung überhaupt dieses ganze Geschäftsmodell zum Beispiel auch hin? Oder für was wollen wir denn wirklich, wirklich stehen im Kern des Ganzen? Und sind dann eigentlich über das klassische Werbethema hin irgendwann zum Thema Marke gekommen, weil wir festgestellt haben, die besten Werbekampagnen nutzen uns in dem Sinne nichts, wenn die Mitarbeiter davon nichts wissen, wenn Mitarbeiter auch nicht mitgenommen werden, wenn auch oftmals die Geschäftsführung gar nicht weiß, für was man wirklich steht und auf was man auch alles einzahlen kann. Und haben uns dann eigentlich die letzten Jahre immer mehr zu so einer Markenagentur entwickelt. Und heute geht es sogar noch einen Ticken weiter. Das heißt, wir sprechen auch heute mit vielen unserer Kunden und Partner über Unternehmenskulturen, wie man Marke quasi mit Leben füllt tatsächlich, dass auch Führungskräfte, wenn sie ihr Team führen, ja, auch diese ganze Markenidentität berücksichtigen müssen, weil ich kann beim Kunden nicht das eine behaupten und dann nicht beweisen oder noch viel schlimmer, ich kann es beim Kunden ja nicht irgendwie behaupten und dann ganz anders machen. Also wir haben da mittlerweile einen sehr, sehr, sehr ganzheitlichen Blick auf die Marke und sprechen deswegen wirklich über Werbung, über Marketing, über aber auch Führungskräfteentwicklung, genauso aber auch wie das Thema Markenführung, Raumdesign, alles, was die Marke irgendwie so betrifft, sprechen wir eigentlich mittlerweile mit. Und den Bunker, was du ansprichst, das ist unser Hauptsitz tatsächlich. Wir haben ein ehemaliges Postgebäude bezogen, durften uns ein bisschen austoben. Und früher war ein Postgebäude eigentlich das Zentrum der Dörfer ein bisschen. Das heißt, da war die erste Telefonzelle, die gibt es bei uns tatsächlich auch noch. Und es war aber auch immer ein Ort, wo gewisse Postbeamte, Verantwortliche damals für Kommunikation auch schon immer gewohnt haben tatsächlich. Und zugleich, wie es bei uns quasi auch ist, gibt es auch einen Luftschutzbunker tatsächlich, nicht mehr im Betrieb, aber noch da, mit allem, was dazugehört. Und das ist für uns, oder bei uns in der Agentur, ist das der sogenannte Fokusraum. Das heißt, wenn du mal Lust hast, Tanja, ohne Handyempfang, ohne Licht von der Außenwelt, ohne Geräuschkulisse, ohne Störung, dann bist du sehr gerne in unseren Bunker eingeladen tatsächlich.
Ja, da komme ich mal drauf zurück. Darf ich eine Nähmaschine mitnehmen?
Du kannst so viel Nähmaschine mitnehmen, wie du möchtest.
Habe ich Strom? Ja,
Hast du.
ne? Ja. Kann man sich ja auch anschauen. Man kann sie ja auch quasi einmieten.
Genau, also wir haben so ein Konzept bei uns räumlich. Das heißt, wir haben, muss ich vorstellen, bei 100% Raum, so jetzt einfach mal, haben wir so 30%, was die Agentur betrifft. Das sind praktisch, wo meine Kolleginnen und Kollegen sitzen, wo unsere Meetingräume sind. Und die anderen Prozent ist eigentlich immer offen zugänglich. Das heißt, jeder kann sich auch unsere Räumlichkeiten einmieten. Da gibt es eine Küche, eine schöne Terrasse, es gibt größere Workshop-Räume, unter anderem auch den Bunker. Das heißt, da kann man sich auch modular in dem Sinne einmieten, wenn man das möchte. Für, keine Ahnung, für Seminare, für Treffen mit dem Team oder wie auch immer. Das heißt, man kann da wirklich frei verfügen über die Räumlichkeiten, wenn man es möchte.
Denkt da gerade an ein Nähtreffen.
Tue ich sehr, sehr gerne.
Ah ja, das werde ich mal weiter spinnen. Ja, also du hast ja jetzt das Thema Marke des Öfteren angesprochen. Ja, ich habe es ja jetzt selbst miterlebt, wie es beim Nepal passiert ist. Optisch sollte es aufgefallen sein, in dem Jahr, als sich das Logo geändert hat. Das war ja auch diese komplette Konzeptumstellung oder zumindest der Anfang davon. Jetzt der Laden dazu. Und ich glaube, man kann das Konzept jetzt optisch auch überall erkennen. Ist natürlich so, dass man immer einen anderen Blick drauf hat, wenn man dann mitarbeitet. Wenn jetzt jemand neu dazukommt und den Online-Shop das erste Mal sieht oder den Laden das erste Mal sieht, da würde es mich echt mal interessieren, wann der Punkt ist, wo die Leute merken, ah, das ist ja eins. Also es bildet eine Einheit. Lässt sich aber immer schwer herausfinden. Und das Thema Marke ist wirklich interessant, finde ich, für die Großen. Aber es ist doch auch interessant für die Kleinen. Würdest du sagen, wenn jetzt jemand so eine One-Man-Show ist, ist er jetzt bei uns im Näh-Business sehr oft, meistens eine Frau, alleine, ist es sinnvoll, von Anfang an dran zu denken, eine Marke aufzubauen?
Natürlich muss ich jetzt als Markendenker sagen, ja.
Ja, dann sag mir warum.
Genau, das kann ich da sehr gerne mit ein paar Argumenten auch vielleicht mitgeben. Im Endeffekt, natürlich, wenn wir von Marke sprechen, denken immer ganz viele von großen Brands, die wir alle kennen. Bei euch wäre zum Beispiel wahrscheinlich Bernina. Viele nennen es auch dann immer Apple, wenn praktisch was um IT geht, die großen Automarken. Das sind so die typischen Marken, die wir irgendwie kennen, sage ich mal. Aber rein theoretisch, wenn du heute von deiner Haustür rausgehst und du gehst zu deinem Lieblingsbäcker, weil der für dich im Kopf die besten Brezen, die besten Croissants hat, ist das auch in unserem Verständnis schon eine Marke. Und zwar aus dem Grund, weil du im Kopf eine gewisse Schublade belegt hast. Das heißt, wenn du heute zu deiner, sag mal, Beispiel Lieblingsfriseurin, Kosmetikerin, Fitnessstudio, alles, was du im Kopf hast und wo es dich irgendwie, sag ich mal, der magisch so ein bisschen hinzieht, weil du dich wohlfühlst, ist eigentlich aus unserem Verständnis raus schon bereits eine Marke. Wenn man jetzt sagt, zum Beispiel eine One-Man-Show, klar, würde ich immer sagen, denk an deine Werte, die du praktisch vermitteln möchtest, ne? Für was stehst du, wo willst du in dem Sinn auch hin? Würde man jetzt sagen, viele bleiben auch vielleicht eine One-Man-Show, ganz bewusst auch, dann würden wir jetzt praktisch in unserem Fachjargon von einer Personal-Brand sprechen, das heißt von einer Persönlichkeitsmarke, weil dann die Persönlichkeit stärker eigentlich abfärbt wie ein gewisses Label, was du dir irgendwie künstlich aussuchen musst. Also Beispiel Nähpark ist ja auch geprägt durch verschiedene Persönlichkeiten, die den Nähpark quasi auch ein bisschen sichtbarer machen, wie zum Beispiel auch du. Das heißt, da gibt es dann Marken, die von Persönlichkeitsmarken tatsächlich geprägt werden. Jetzt muss aber nicht jeder meinen, Marke ist was komplett Taktisches und irgendwie Ausgefuchstes und da werden Menschen manipuliert und wie auch immer. In der Welt sind wir jetzt nicht zu Hause, sondern wir sehen es eher so als Orientierung, für was stehst du? Und ich hoffe und ich glaube auch, dass dann die Kunden und Kundinnen auch immer wieder die Orientierung bekommen, warum soll ich beim Nähpark denn einkaufen, warum auch vielleicht woanders einkaufen und was zieht mich denn eigentlich zum Nähpark so in dem Sinne? Also Marke ist in dem Moment alles, was du im Kopf irgendwo zuordnen kannst tatsächlich.
Klar denkt man bei Marke immer so gleich, Nähmaschinenbeispiel Singer, also müsste ja immer noch die bekannteste Marke in Sachen Nähen sein, wenn sie noch nicht abgelöst worden sind. Coca-Cola, na, das sind Sachen, die kennt jeder und man verbindet ein gewisses Lebensgefühl auch damit. Aber man kann es auch runterbrechen auf ganz kleine Bereiche. Es gibt Marken, die sagen mir überhaupt nichts, weil ich nie damit zu tun hatte, zum Beispiel was jetzt Musikinstrumente angeht, ne, kenne ich keine Marke. Und andere, die eben Musik spielen, für die gibt es bestimmte Marken, da springen sie sofort drauf an. Also man muss in seiner Bubble bleiben und nicht immer an Weltkonzerne denken.
Absolut. Also schau, wenn ich ab und zu erzähle in meinem Umfeld, das jetzt sicherlich kein reines Näh- und Stickumfeld in dem Sinn ist, und ich erzähle, dass wir für den Nähpark arbeiten, dann sind die erstmal natürlich fasziniert, was ist ein Nähpark, wie die leben von Nähmaschinen, Stickmaschinen und so weiter, aber auch zum anderen, was du sagst, ist völlig richtig. Vielen kommt dann der Name Singer in den Kopf, obwohl sie nicht nähen und sticken. Also man merkt dann schon, welche Strahlkraft Marken haben. Obwohl vielleicht eine eure Bubble vielleicht, eine Singer, vielleicht, ich weiß es ja nicht genau, aber im Ranking auf und absteigt, aber in der Außenbubble, die jetzt vielleicht nicht täglich nähen und sticken, ist tatsächlich Singer quasi ein fester Begriff für dieses Thema. Und das ist eigentlich genau das, was ich meine. Du hast dann im Kopf eine Schublade belegt, obwohl du auch vielleicht gar nicht nähen und sticken kannst oder willst oder wie auch immer. Aber Singer kommt tatsächlich oft in den Kopf von der Nicht-Nähen-Bubble tatsächlich.
Ja, Das erlebe ich eigentlich immer, wenn ich im Laden bin. Ich bin ja nicht ständig da, sondern meistens zu Veranstaltungen, wenn ich dann doch mal ins Kundengespräch komme. Es kommt jemand rein. Ich habe noch keine Nähmaschine, ich suche eine. Oder ich habe mir jetzt eine erst geliehen von der Mutter oder so. Jetzt möchte ich eine kaufen und du fängst quasi von null an, dass man immer an diesem Punkt hängt, was kennen die Leute schon? Und sie laufen auch immer dorthin, was sie kennen. Also wir haben ja im Eingangsbereich oder im vorderen Bereich nach Marken sortiert. Dann gehen die Leute zu Singer oder sie gehen vielleicht noch zu Pfaff von alleine und alle anderen Marken, die werden erstmal nur aus der Ferne angeschaut. Und bei Brother zum Beispiel hast du die Verbindung zu den Druckern. Denken die Leute eher an Drucker, obwohl die Nähmaschinenbranche viel älter ist. Also da ist es umgekehrt, da entstand der Drucker nach der Nähmaschine. Und mir fällt es dann auch auf bei Janome und Yuki. Da wird nur geguckt erstmal so, dann wird noch gefragt, wo kommen die her? Und wenn man das sagt, aus Japan, ja, da, Asiaten, nee. Also dieses Schubladendenken, was du jetzt eben meinst, ist nicht immer direkt sogar auf die Marke bezogen, sondern man orientiert sich an Anhaltspunkten. Die Leute versuchen wirklich alles, was sie sehen, in Schubladen einzuordnen. Ja, und es wird sich immer mal ändern, aber ich weiß nicht, ob ich das noch erlebe, dass jemand mit Singer nichts anfangen kann.
Das wird wahrscheinlich wirklich schwierig, weil die einfach eine Heritage haben in dem Sinne. Die haben eine Vergangenheit, eine gewisse Tradition und die, das sieht man eigentlich mal, wenn du als Marke mal platziert bist tatsächlich, dass du es auch fast nicht mehr kaputt machen kannst. Also wenn es mal in den Köpfen drin ist und wie du aussagst, Brother ist in dem Sinne ja bekannt, weil sie über die Endkunden ja, also eine deutlich größere Bubble ansprechen mit Druckmaschinen, wie eine kleinere Bubble mit Nähmaschinen. Und deswegen ist die Marke darüber natürlich viel bekannter und auch zugeordneter. Und zugleich, wie du aussagst, man ortet dann hin und sagt, okay, Pfaff, Singer, warum finde ich eigentlich die dann so begehrlich? Da schwingt praktisch mit, ja, Vertrauen, Glaubwürdigkeit in diesen Marken. Viele kommen ja aus dem europäischen auch noch Bereich, sage ich mal, auch das Thema Qualität und alles, was so dazugehört. Und was ganz spannend ist, wie du aussagst, bei den japanischen Marken ist es eigentlich immer verwunderlich, warum wir immer dann so sagen, ja, Asiaten und ein bisschen günstiger, aber wenn man sich mit Japan beschäftigt, das sind es ja die Qualitätsfreaks eigentlich, ne? Also ganz spannend, wie dann trotzdem Schubladen sich verändern.
Ich nutze es auch manchmal aus, gebe ich zu. Wenn der Mann dabei ist, bleibe ich grundsätzlich bei Husqvarna Viking stehen, weil dann garantiert der Spruch kommt, wie? Die machen auch Nähmaschinen. Ne? Männer denken immer sofort an Gartengeräte, wenn sie Husqvarna sehen. Der eine oder andere noch an Motorräder. Bauen sie ja tatsächlich auch.
Auch ja.
Aber man hat sofort eine Verbindung und die kommen dann auch gut an. Also es ist so hinterlegt bei den Leuten, ach, Husqvarna baut ja gute Gartengeräte oder gute Motorräder, dann kann ich mir die Nähmaschine auch mal anschauen. Obwohl
Genauso ist
es
es.
da auch nichts miteinander zu tun hat. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, auch bei Husqvarna die Nähmaschinen vor den Gartengeräten und Motorrädern kommen.
Ich glaube auch, also ich glaube, Husqvarna kommt auch aus dieser ursprünglichen Technik tatsächlich her. Ich meine, es sind
Ich
ja
glaube, die haben
früher,
mit Waffen angefangen.
aber viele dieser Marken kommen ja aus dem Handwerk heraus. Wie du sagst, mal Waffen, mal wirklich handwerkliche Maschinen. Also viele kommen aus dem Handwerk. Und wie du auch sagst, wenn du einen Mann das natürlich erzählst, dann transferiert der quasi seine Schublade Motorrad oder seine Schublade, keine Ahnung, Kettensäge aus dem Garten auf diese Maschine und sagt, die müssen ja gut sein, tatsächlich. Also dieser Transfer ist auch möglich.
War das dann ja, viel Arbeit oder eine schwere Arbeit anzufangen mit diesem Markenbranding für Nepac?
Nee, schwierig war es aus dem Grund erstmal nicht. Also Punkt 1, Nepac war ja schon eine Marke. Also der Nepac war da, Nepac ist gewachsen über Jahrzehnte hinweg, hat sich etabliert, hat den Online-Wandel geschafft, sage ich mal, zu einem Online-Händler, stationär weiterhin stark geblieben, gute Beratungskompetenzen, alles, was so dazugehört. Und dann war aber so der Wunsch, wir müssen uns irgendwie für die Zukunft aufstellen. Und wie geht es denn praktisch weiter mit dem Nähpark? Und wie schaffen wir auch ein besseres Bild von uns zu zeigen? Weil die Welt wird ja immer komplexer und schnelllebiger, auch bunter mit allem, was so dazugehört. Und wie schaffen wir dann, diesen Nähpark als Profil zu schärfen? Und aufgrund dessen, dass dann der Wille auch da war von der Inhaberfamilie und dann auch mit einem gewissen Projektteam, was das Ganze dann erarbeitet worden ist, das heißt, Man kann es auch nicht so vorstellen, dass ich reinkomme, habe ein schlaues Konzept dabei, wird ausgerollt, sondern das Team wurde praktisch beteiligt, beginnen von den Werteentwicklungen, bis hin zum, was wollen wir eigentlich künftig stehen. Und natürlich ist dann der Shift, dieser Wechsel natürlich schon anspruchsvoll, weil du holst eine Marke raus, die bekannt ist, du entwickelst sie weiter mit einem Rebranding, auf einmal ist ein neues Logo da. Das heißt, Netpack war davor reines Schriftlogo ohne ein Icon. Heute haben wir unser Icon dementsprechend. Und dann braucht es natürlich auch wieder Jahre, bis sich aus sowas nach und nach wieder ein bisschen, ja, etabliert und auch ein bisschen wieder besser funktioniert, sage ich mal. Aber der Wille dahinter war eigentlich der entscheidende Faktor, dass man den Netpack weiterentwickeln möchte. Und deswegen war das Projekt an sich und auch dieser bewusste Umgang mit der Marke jetzt auch nicht so komplex. Natürlich, Diskussionen, Entscheidungsrunden, die gehören bei so einer Firma auch mit dazu. Wie weit gehen wir? Wollen wir das? Sind wir das wirklich? Also, man macht es sich nicht immer ganz einfach. Das finde ich auch gut. Aber am Ende, glaube ich, waren wir echt happy mit dem Ergebnis und haben dann die Reise, ich muss es lügen, ich glaube, wir haben die Reise begonnen. Ich glaube 16, 17, 18 da in dem Dreh und haben dann echt nochmal viel, viel wechseln können. Bis heute dann nochmal zum Umzug in den Live-Store. Ich glaube, seitdem, glaube ich, sind zwei, drei Online-Shops dazwischen gewesen, die sich weiterentwickelt haben. Also Napark bleibt ja gefühlt eh nie stehen. Ne? Aber es wird jetzt langsam immer mehr mit der Napark zum gesamten Erlebnis tatsächlich.
Ja, stehen bleiben darf man nicht. Aber als du das gemeint hast mit dem, vorher war es ein normaler Schriftzug, jetzt ist es ein Logo. Zum einen kann ich mich noch daran erinnern, wie das Logo eingeführt worden ist, wie ungewohnt es für mich war, weil ich kannte ja von Anfang an, also würde man sagen, 2009 dieses Logo, als ich da das erste Mal beim Nepark eingekauft habe und jetzt ist es plötzlich anders. Aber noch schlimmer ist es, wenn ich jetzt alte Nepal-Logos sehe, also in meinen Unterlagen oder wenn wir einen Rückblick machen oder so, und ich sehe diesen hellblau-hellgrünen Schriftzug, dann denke ich mir so, oh Gott, das ist wie wenn man ein Foto anschaut von sich selbst aus den 80ern. Was hatte ich da an?
Ja, das ist wirklich so wirklich.
So wirkt es dann.
Absolut. Und es war damals auch wirklich, wie du auch sagst, hellblau, hellgrün. Es waren damals auch wirklich für Farben zum Beispiel, die wir einfach nur nochmal satter gesetzt haben. Das heißt, wenn man sich mal genau das alte Logo anschaut, gibt es auch bestimmt nochmal bei Google zu googeln, wie auch immer. Wir haben versucht, zum Beispiel die Schriften sehr ähnlich zu halten. Wir haben versucht, die Farben ähnlich zu halten. Also wir haben jetzt nicht alles neu erfunden. Aber wenn man heute sich mal zurückblickt, ist es wirklich erstaunlich, wo man eigentlich herkommt.
Ja, also man müsste es auch sehen im Shop auf dieser Infoseite ganz unten mit dem Rückblick. Da sind, glaube ich, auch noch Bilder dabei. Ich schaue mal, ob ich irgendwo im Podcast eins einfügen kann. Aber mit der Umstellung mit dem Logo, ich weiß gar nicht, ob dir das schon mal jemand erzählt hat, was uns da passiert ist.
Also ich kenne ein paar Stories, aber du kannst gerne mal erzählen, um die
Ja,
Story kennen.
genau zu dem Wochenende der Umstellung hatten wir eine aushäusige Veranstaltung in Hannover und sind mit unserem Messestand nach Hannover gefahren, haben dort Leihmaschinen verteilt und wollten da eigentlich Maschinen verkaufen. Das war das Lillestoff-Festival. Vielleicht kann man sich noch daran erinnern, das gibt es ja leider auch nicht mehr. Und da ging es los am Samstag, glaube ich, war der erste Tag. Und es waren 500 Leute in diesem Saal und es war fast nichts los bei uns. Und dann haben wir irgendwann gedacht, so, was ist denn heute? Also damals war es ja wirklich noch so, wenn man irgendwo hingekommen ist, dann ist man belagert worden. Wir hatten Angst, wir sind zu wenig Leute für die Veranstaltung. Und dann standen wir da so alleine. Bis irgendwann mal jemand vorbeigekommen ist und hat sich, glaube ich, mit Petra unterhalten und hat dann gesagt, ich dachte, das ist ein Fake, weil das ist ja nicht der Netpark-Schriftzug, den ihr da oben drauf stehen habt. Und wir haben so unseren Stand angeschaut und denken so, oh, überall ist das neue Netpark-Logo und das alte war alles weg, weil es musste ja wirklich von einem Tag auf den anderen, musste eigentlich alles geändert werden. Und dann standen wir da so, denken die jetzt wirklich alle, wir sind nicht der echte Netpark? Und dann hat auf der Bühne quasi die Veranstalterin noch eine Ansprache gehalten, in der sie eingebaut hat, dass das wirklich der Nepal ist. Und bam, waren die Tische voll belagert.
Kann ich voll nachvollziehen. Damals gab es sogar damals eine kleine begleitende Social Media Kampagne mit dem Relaunch-Logo vorher, nachher, also mit dem Info jetzt von dir. Ich habe es mal von Petra schon mal im ähnlichen Rahmen schon mal gehört. diese Kommunikation, so ein Relaunch oder Rebranding wirklich zu machen, wird meistens ein bisschen unterschätzt tatsächlich. Weil es das heißt, dann machen wir kurz einmal Social Media Posting und dann schalten wir alles um. Aber natürlich, da könnte man immer gerne, das empfehle ich auch tatsächlich, immer gerne nochmal mehr Stories mit einbauen. Aber natürlich, wenn du auf Messe gehst, nimmst du natürlich auch nichts mehr Altes in dem Sinn mit. Und dann ist natürlich dieser Switch, da sieht man auch, welche Power eigentlich so ein Netpack auch hat. Also, dass alleine der Name quasi auch schon ausreichend, wir sagen, seid ihr der echte Nähpark oder nicht zum Beispiel, ne? Aber ich kenne die Story so ein bisschen von Petra.
Also, das war wirklich der Knaller. Kein Mensch hat dran gedacht, für Social Media sind die Sachen gelaufen, ja. Aber die Leute, die da hingekommen sind, das war ja an dem Tag, die sitzen ja nicht am Handy. Das heißt, die haben ja genäht. Die sind ja eigentlich extra dahin gegangen, weil sie an dem Tag Kommunikation haben wollen mit anderen Menschen und nicht am Handy hängen wollen. Das war vielleicht ein bisschen falsch geplant.
Ja, das könnte man auf alle Fälle draus lernen, würde ich sagen.
Ja, fürs nächste Mal.
Das ist das nächste Wort.
Wenn es ums Thema Shop und Live Store und Logo geht, da gehört auf jeden Fall eben noch was dazu. Da haben wir vorher noch abgeklärt, ob wir überhaupt drüber sprechen dürfen, weil das soll zeitgleich überall online gehen. Und zwar hat der Nepark eine Auszeichnung bekommen. Store of the Year 2026. Ich gestehe, ich kannte das vorher nicht. Vielleicht auch deshalb, weil ich mich mit anderen Läden jetzt nicht groß beschäftige. Habe natürlich aber gleich mal gegoogelt, was das ist. Und freut mich natürlich, dass der Live-Store da so abgeräumt hat. Du bist ja auch dran beteiligt.
Ja, ein bisschen beteiligt. Also tatsächlich ist es was Besonderes und viele also normale Endverbraucher werden auch nicht gleich damit anfangen können und sagen, okay, wow, Nepac ist Store of the Year geworden. Das verstehe ich. Aber es ist ein ganzer renommierter Preis tatsächlich. Also man muss sich vorstellen, es gibt ja den Handelsverband Deutschland, den kennen auch vielleicht manche bewusst, unbewusst, wenn man bei, ich sage mal, keine Ahnung, bei der Tagesschau, bei RTL, bei Sat.1 ab und zu so Interviewpartner hinzuschaltet zum Thema Einzelhandel. Wie ist denn so das Geschäft gelaufen rund um Weihnachten, wenn Themen kommen wie Black Friday oder wie auch immer? Dann wird zum Beispiel der Handelsverband sehr gerne rangezogen für Interviews zum Beispiel. Also es ist der offizielle Verband aller Händler in Deutschland. Und der zeichnet einmal im Jahr Store of the Year, also die Läden des Jahres tatsächlich aus. Und ist deswegen so renommiert, weil den immer so, ich sage mal, 8, 9 oder 10 Läden nur gewinnen. Also es ist so, man wird praktisch empfohlen durch, ich sage mal, vielleicht Innenarchitekten, Händler, die einen kennen. Also wir wurden zum Beispiel von einem Händler aus Cham empfohlen. Dann wird man praktisch eingeladen, man wird praktisch besichtigt, auch wirklich auf alle Kleinigkeiten geprüft. Wo kommt ihr her? Was seid ihr? Wie war das Konzept davor, Konzept danach? Und dann wurde quasi ja die Familie Thiermeier mit Elmar und mit Philipp nach Berlin eingeladen tatsächlich zur großen Gala und dann wurden wir einer und es müssten glaube ich 26 neuen Läden gewesen sein und wurden dann praktisch einer von 9 Läden ausgezeichnet und was nochmal ein bisschen wirklich besonders ist beim Nähpark, also wir sind uns auf alle Fälle sicher, dass der Preis erstmalig in den Landkreis Cham kommt. Es gab im Landkreis Cham noch keinen Store of the Year und die Recherchen aus dem Archiv vom Handelsverband und auch mit den Feedbacks trauen wir uns auch fast behaupten, dass wir der erste Preis sind in der Oberpfalz. Also es gab in Oberpfalz anscheinend auch noch keinen Preisträger. Und zugleich, wenn man mal schaut, wo die anderen Gewinner sitzen oder wer das alles ist, dann geht es um irgendwelche Intersportläden in München, Hamburg. Es geht um große Rewe-Store-Konzepte. Also meistens die großen Brands, die man wieder eher kennt zum Beispiel. Und umso erstaunlicher und aber auch vielleicht für uns nicht ganz verwunderlicher ist es, dass der Nepa gewonnen hat, weil wir natürlich einen Live-Store realisieren durften, gemeinsam mit vielen Teams in dem Thema Architektur, im Thema Digital, auch mit der Familie, die ja nochmal sehr viel sich eigen eingebracht hat. Und da wurde alles berücksichtigt. Die Hörerinnen und Hörer kennen ja das Fotostudio, Filmstudio von der Online-Hausmesse und so weiter. Da wurde ja alles nochmal neu gemacht und wirklich nochmal auf Erlebnis getrimmt. Das heißt, wenn jemand die weiten Anreisen auf sich nimmt, geht schon nochmal um eine ganz andere Aufenthaltsqualität und so weiter. Und das alles wurde ausgezeichnet. wirklich sehr besonders. Und währenddessen, dass wir jetzt hier drüber sprechen, dürfte es bloß ein paar Tage alt sein, dass die News auch offiziell rausgehen.
Ich werde es verlinken. Ich habe es am Anfang der Folge nicht gesagt. Also alles, was wir heute ansprechen, wo es was zum Nachschauen gibt, es findet ihr unten in den Shownotes. Und dort werde ich dann auch die Infos zum Store of the Year verlinken, dass ihr das einfach mal nachschauen könnt, warum das so ist und wer die in den anderen Kategorien zum Beispiel gewonnen hat. Das habe ich mir auch noch angeschaut. Da sieht man eben auch, dass es in der Regel recht große Läden sind, die zu Ketten gehören. Also das ist auch so der Unterschied. Einzelhändler sind jetzt nicht so viel dabei.
Stimmt tatsächlich. Vielleicht kannst du auch nochmal, ich glaube, liegt auch Philipp vor, nochmal das Jury-Urteil oder auch nochmal vielleicht die Laudatio mit reinnehmen, dass man auch nochmal zuordnen kann, warum der Nähpark es offiziell wirklich gewonnen hat. Und natürlich erhoffen wir uns darauf einfach nochmal ein bisschen einen Effekt, einfach Menschen nochmal, die auch vielleicht bisher nur einfach im Onlineshop gekauft haben und meinen, Mensch, irgendwann fahre ich mal hin, ne? Ich glaube, jetzt ist ein ganz guter Zeitpunkt, da mal hinzufahren, sich das anzuschauen, gerne als Kunde, der was einkaufen möchte, aber ich glaube auch einmal, um den Laden wirklich zu sehen, weil da wirklich viel Detailliebe reingeflossen ist. Und ja, ich glaube, das ist eh immer Besuch wert. Also ich bin ja auch gerne vor Ort, wenn es ist.
Ja, man darf auch zu uns kommen, wenn man nichts kauft. Das sind wir tatsächlich letzte Woche gefragt worden in einem Live, ob man auch kommen darf, wenn man noch gar nicht weiß, ob man was kauft. Also es hieß jetzt nicht, ich will nichts kaufen, sondern ich weiß es noch nicht. Und dann dachte ich mir so, ja, natürlich.
Ja, sie denn sogar.
Warum nicht? Ja. Und das ist auch ganz oft das Thema bei uns, die Frage, macht ihr mal eine Filiale oder, oh schade, ihr seid so weit weg, dass dann von anderen Leuten, also selbst wenn du in einem Live-Chat bist, musst du auf die Frage oder auf die Anmerkung, ihr seid so weit weg, gar nicht reagieren, weil meistens irgendjemand anders dazu schreibt, da musst du unbedingt hin, das lohnt sich auf jeden Fall, mach doch einfach dort Urlaub.
Genau.
Ich bin ja nach wie vor dafür, dass auch noch das Nepal Hotel eingeführt wird.
Also, vielleicht darf der Chef nicht zu laut sagen, der ist meistens so offen für irgendwelche verrückten Ideen. Aber deswegen sprechen wir auch immer gerne, auch in der Kommunikation von diesem Naherholungsgebiet, weil wir das ja auch ernst nehmen, ne? Also wirklich mal vorbeizufahren. Und ich weiß, dass wenn du jetzt irgendwo Richtung Mitte Deutschland, Norden, Osten, Westen sitzt, ist einfach kaum immer eine Strecke zu fahren, aber ich glaube, gerade für das Thema Nähen, Sticken, alles, was dazugehört, bist du schon auch ein bisschen in dem kleinen Paradies dann vor Ort. Ne? Also gibt es ja wirklich alles. Du hast tolle Aufenthaltsqualität, du wirst nicht gleich von 8, 9, 10 Verkäuferinnen belagern und musst was kaufen. Du hast genügend Zeit, ich glaube, genügend Ruhe, da auch anzukommen. Du kannst vor der Haustüre parken, entspannt. Manche kommen auch mit dem Wohnmobil an, wo du parken kannst. Also auch das gibt es ja alles beim Nähpark und weil du es kurz angesprochen hast, würden wir jetzt praktisch beginnen, beim Nähpark Filialen, glaube ich, aufzumachen. Dann wird genau das eben passieren, dass wir nicht mehr einen besonderen Ort schaffen. Du wärst dann eine Art Filialist, der auch vielleicht dann einfach irgendwo die Qualität nicht mehr halten kann, die Beratung nicht mehr halten kann, die Vielfalt nicht mehr halten kann. Rein theoretisch, wenn du heute halt noch jemanden berätst im Nähpark und die Maschine ist mal momentan nicht unten verfügbar, dann gehst du hoch ins Lager und sie ist verfügbar. Also es gibt ganz, ganz viele Vorteile, auch wenn für manche die Wegstrecke etwas weiter ist. Aber ich glaube, wie du auch sagst, mal losfahren, am Freitag sich mal Zeit nehmen, gibt ja mittlerweile auch die Event-Samstage, wo noch ein bisschen mehr geboten wird nochmal am Samstag. Also ich glaube, das ist schon mal immer eine Reise wert und wir kennen das ja auch von anderen Geschäften, wo es immer heißt, da musst du mal hingefahren sein, das musst du mal gesehen haben. Und ich glaube, dazu gehört der Nähpark mittlerweile auch tatsächlich.
Da kann man dann ja hinterher auch mit angeben. Ich war schon mal beim Nepal, obwohl der Weg so weit ist.
Man kann Fotos machen und im Endeffekt, man trifft auch mal die ganzen Leute, die man auch vielleicht bloß mal online sieht, ne? Sei es im Social Media oder bloß mal Online-Hausmesse. Jeder nimmt sich Zeit, ne? Und ich glaube, was auch die Philosophie ist, also wir sind ja nicht bestrebt, einfach nur was zu verkaufen. Bei uns ist ja wirklich das Thema Beratung und Service, glaube ich, ganz, ganz groß. Und wir merken das ja selber auch und ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn du heute natürlich immer, ich sag mal, hochwertigere, technischere Maschinen kaufst, dann brauchst du auch eine gute Beratung, eine gute Einweisung. Es geht auch mal online, da sind wir auch mittlerweile, glaube ich, ganz gut aufgestellt beim Nepark. Aber live ist schon nochmal wirklich ein besonderes Erlebnis. Und wir haben ja auch, also ich weiß es zumindest nicht anders, aber keiner von unseren Beraterinnen und Verkäuferinnen quasi hat irgendwie eine Zeitstichuhr, wo es heißt, du hast für einen Kunden nur eine halbe Stunde Zeit, sondern wenn der Kunde reinkommt und braucht Zeit, will Zeit, dann bekommt er eigentlich die auch. Und ich glaube, das macht es ja so besonders dann am Ende des Tages, ne?
Ja, das sind auch ganz viele, die zum Beispiel mit einem Termin zum Kauf kommen, also bei einer größeren Maschine und längere Anreise, na, einen Termin ausmachen. Die kommen dann zum Beispiel am Donnerstag, haben ihren Termin, die sind am Freitag nochmal da. Nicht, weil Fragen offen sind, sondern weil sie am Freitag dann zum Beispiel noch in Ruhe ihr Zubehör aussuchen wollen oder halt nochmal was anschauen wollen. Doch, ja, die eine oder andere Frage, das ist ja kein Problem. Aber meistens ist es so, dass die Leute, die eh schon mit einem Termin da sind, zusätzlich noch viel Zeit im Laden verbringen. Einfach mit Umschauen und eventuell Inputs holen. Das sehe ich immer wieder.
Ja, ist ein gutes Zeichen dafür, dass, glaube ich, eine ganz gute Willkommenskultur herrscht und dass du auch eben, wie du vorhin auch gemeint hast, eben nicht die Angst haben musst, dass wenn du reingehst und kaufst auch mal nichts, dich irgendjemand schief anschaut, sondern du bist einfach immer gerne gesehen, gerne willkommen, schau dich um, wenn du Fragen hast, meldest dich und wenn du intensive Fragen hast, gibt es bei euch ja mittlerweile genügend Ecken, wo man sich echt auch gut zurückziehen kann. Das heißt, du bist ja auch nicht nur jetzt irgendwo mitten im Laden, wo dann mal, keine Ahnung, 20 Menschen um dich rumsummen irgendwo. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig und wertvoll. Aber da können wir jetzt auch viel drüber reden. Das wissen wir auch, Tanja. Ich glaube, am besten ist wirklich live erleben. Man merkt schon, ich bin ja selber Fan davon und der Werbeblock wird immer länger. Aber mir ist es ja jetzt Werber oder Markenmensch, aber ich würde es auch nicht so behaupten, wenn es nicht so wäre, weil es auch wirklich der Besuch wirklich wert ist. Was ganz spannend ist, auch im Bekanntenkreis von mir gibt es ja ein paar Nepa-Kunden, und die gönnen sich wirklich den Besuch auch wirklich regelmäßig. Auch zu diesen Online-Hausmessen vor Ort, wenn sie mal die Hausmessen auch wirklich mal sind, gibt es auch Seminare und Workshops. Also viele fahren da ganz gerne hin, weil es für die einfach so eine Auszeit ist im Alltag.
Ja, naja, gut, ich meine, unser Podcast ist ja eine reine Werbeplattform, weswegen wir auch keine Werbung einspielen müssen, so wie es bei anderen Podcasts vielleicht mittlerweile ist, wo man zwischendurch eine Werbeunterbrechung bekommt. Bei uns ist Werbung durchgehend.
Das ist ja schon die Dauerwerbesendung.
Ja, gut, dafür ist er da. Damit wären wir beim Thema Podcast. Du hast ja auch einen Podcast.
Ja, ich habe auch einen kleinen Podcast. Können wir gerne verlinken, wenn du möchtest. Wir sprechen in unserem Podcast mit Menschen aus ganz verschiedenen Branchen, die wo mich selber interessieren. Deswegen bin ich heute auch in Berlin und musste vom Hotel kurz raus ins Auto zu deiner Podcast-Aufnahme. Wir sprechen da mit ganz spannenden Persönlichkeiten aus, ja, eigentlich überall, aus Branchen, Männlein, Weiblein, verschiedene Altersstrukturen, völlig egal. Eine Mischung aus regionalen Menschen oder auch regionalen Kunden für uns teilweise, auch aus Cham, Bad Kötzing und so weiter, aber auch wirklich München, Berlin, Hamburg, also einfach die Menschen, die mich auch ein bisschen so persönlich interessieren. Und mit denen spreche ich eigentlich über ihren, ja, über ihren Lebensweg, über ihre Einstellung als, wenn sie Unternehmer sind, als Unternehmer, wie sie auch mal schlaflose Nächte überleben tatsächlich als Unternehmer. Aber auch die Probleme der heutigen Zeit, die wir alle irgendwo haben. Und das ist unser eigener Podcast, bringen da vielleicht, sage ich mal, einmal in 2 Monaten eine Folge raus. Dauert meistens auch ein bisschen länger, Stunde, 1,5 Stunden, weil wir auf die Gesprächskultur auch da wirklich viel Wert legen. Aber erstmal gefällt es mir, gute Gespräche zu führen, auch vier Augengespräche zu führen, finde ich echt immer gut. Und man kommt einfach echt mit total spannenden Menschen eigentlich in Kontakt. Ne?
Das ist für mich auch das Schöne am Podcast. Das ist einfach eine gute Möglichkeit, Leute anzusprechen. Willst du dich mal mit mir unterhalten? Weil wann macht man das sonst? Geht man sonst auf irgendwelche Fremden zu und sagt, können wir uns mal über das Thema so und so unterhalten? Derjenige sagt sich wahrscheinlich, warum? Was willst du? Was soll das bringen? Aber mit
Absolut.
einem Podcast kann man sich unterhalten und andere haben auch noch was davon.
Genau, also das merken wir genauso. Die Ansprache ist ganz einfach. Ganz wenige lehnen in Anführungszeichen ein Interview ab. Das ist eigentlich fast der Interviewer immer, ne? Das lehnen ganz wenige Menschen in dem Sinn ab. Man kann es auch ganz, also nur schwer ablehnen. Also warum hätte ich dir sagen sollen oder können, Tanja, nee, danke. Also warum auch? Deswegen sprechen wir ja gerne miteinander. Und das merken wir auch. Und so bekommst du auch wirklich den Zugang zu jedem. die du sprechen möchtest tatsächlich. Und ich finde es immer eine ganz gute Atmosphäre in einem Podcast. Und die Hörerinnen und Hörer können sich anhören, wenn sie nicht passt, wenn zeitlich auch gut reinpasst. Beim Autofahren, beim Putzen, egal wo, ne, wie es meistens immer so ist. Deswegen finde ich Podcast eigentlich immer ein super Format.
Ja, würdest du dann sagen, Podcast ist das neue Instagram, das neue TikTok oder das neue Medium für gute Werbung?
Ja, ich glaube auch für eine gute, also Werbung ja. Ich glaube, man kann ja auch viel mehr erfahren. Also du kannst ja nicht jetzt über eine halbe Stunde den Werbeblock irgendwie aufrechterhalten und ich sag mal deine Maske, die vielleicht manche aufsetzen, hochhalten. Das heißt, du lernst die Menschen schon einmal besser kennen in einem Gespräch. Wie ticken die? Meinen die das ernst? Meinen die das nicht ernst? Sind sie sympathisch, unsympathisch oder wie auch immer? Deswegen ist Podcast vielleicht nicht vergleichbar mit den Social Media Kanälen, aber wenn man sich mal genau Zeit sich mal nimmt und mal reinschaut auf Instagram, TikTok und Co., das ist ja wirklich mittlerweile ganz viel Werbung und ganz viel Rush Hour, Sekundenaufmerksamkeitstaktungen. Und der Podcast wirkt da eher immer entschleunigender. Und ich und du, glaube ich, auch sind nicht eher Fan von Qualität. Und wenn man Bock hat auf Qualität, dann ist der Podcast, glaube ich, ganz ein gutes Medium, um sich mit einem Geschäft, mit einer Marke oder auch wie wir zum Beispiel über gewisse Themen quasi einfach unterhalten. Und das ist über Social Media immer schwerer vermittelbarer. Und wir können da ganz kurz auf unsere geliebte KI eingehen, die kommen wird oder schon da ist. Und je mehr die KI natürlich kommt, ne, desto mehr wird auch diese Qualität in den Social Media Kanälen abnehmen, weil einfach halt keiner mehr weiß, ob es Fake ist und kein Fake ist. Aber ob du und ich ein gutes Gespräch führen, das werden uns Menschen ganz lange anvertrauen und ganz lange auch glauben. Und ich glaube, wenn sich heute Unternehmer oder aber das auch so Solo-Selbstständige, One-Man-Shows oder One-Woman-Shows, sage ich mal, damit beschäftigen, dann glaube ich, ist Podcast echt ein ganz glaubwürdiges Medium. Und dann ist auch nicht so wichtig, ob es im Podcast irgendwie 500 oder 1000 Menschen hören, sondern wenn die vielleicht mal 200 anhören, in dem Tiefgang, wo die Gespräche wirklich stattfinden, dann hat es einen deutlichen Mehrwert, wie wenn ich eben eine 10-Sekunden-Werbung schalte auf Instagram oder TikTok zum Beispiel.
Ja, das ist ja auch das Problem beim Podcast, die Statistiken. Also, ich finde sie sehr schwierig auszuwerten. Wenn überhaupt. Ich meine, das Thema haben wir grundsätzlich, dass das Auswerten dank des Datenschutzes immer schwieriger wird, dass man nicht mal weiß, warum die Kunden kommen, weil man sie nicht fragen kann. Beim Podcast ist es so, man hat ganz schwierig Zahlen und die kann man ja auch nicht vergleichen, weil man von anderen noch weniger Zahlen hat. Auf Instagram steht überall dran, wie viele das geliked haben, also wenn man es nicht abgestellt hat. Aber es ist sehr einfach nachzuschauen, wie viele Follower haben die anderen. Na, was erreichen die anderen? Und dann fängt das Vergleichen an, was eigentlich auch nicht immer richtig ist, weil wie du schon sagst, es ist ja nicht wichtig, dass es so viele wie möglich sehen, sondern dass es die sehen, die es betrifft. Und die es dann auch kaufen. Ich halte Podcast für ein gutes Format oder für eine gute Plattform für Tiefgang, wie du eben auch gesagt hast. Man kann sich ja deine Folgen mal anhören. Es sind verschiedene dabei. Ich habe mir natürlich erstmal die angehört mit den Lokalitäten aus Cham. Und dann noch ein paar andere dazu. Wenn ihr jetzt darüber nachdenkt, Podcast zu machen und es hat irgendwas mit Nähen zu tun, dann schickt uns das gerne. Dann höre ich mir das mal an und vielleicht kann man ja auch zusammen mal was machen. Danke an dich, Marco, für das tolle Gespräch über Werbung, Markenkultur und ein bisschen Podcast.
Sehr gerne.
Wir sehen uns ja dann hoffentlich irgendwann mal wieder. Blöderweise sind wir selten gleichzeitig im Nepark, aber wird bestimmt mal wieder vorkommen.
Wenn man es wahrscheinlich so dreimal im Jahr vielleicht sehen, aber ich sehe andere
Wichtig
Menschen noch seltener.
ist ja, was am Ende dabei rauskommt.
So ist es.
Haben wir
So
ja
ist es. Und
gerade erfahren.
wenn es auch bloß gute Gespräche sind, wo du in deinem Nähzimmer sitzt und ich irgendwo mitten in Berlin, das zeigt dir ja auch, was den Podcast alles möglich ist.
Genau, da, dafür hat sich Podcasten schon mal gelohnt.
Genau. Vielen lieben Dank.
Ihr könnt dann nächsten Dienstag wieder reinhören. Wir haben, wenn sich mein Plan nicht ändert, noch ein paar, beziehungsweise noch zwei Special-Folgen für euch und dann geht es wieder gewohnt weiter mit einem Modell und einem Gast. Jeden Dienstag morgens ab 5 Uhr für die Frühaufsteher eine neue Folge von Einfach näher, der Nepark-Podcast. Bis dahin, ciao!
Tschüssi!